Hi Leute. Ja, und heute heißt es wieder eine neue Podcast-Aufnahme. Diesmal was ganz Besonderes, was ganz anderes. Live von der Insel von Mallorca. Ich war jetzt lange Zeit leider außer Gefecht, aus gesundheitlichen Gründen. Ja, deswegen hat es leider nicht geklappt, öfter noch Gäste einzeln Podcasts aufzunehmen. Aber ich hoffe jetzt, dass es entsprechend weitergeht. Und jetzt laufe ich gerade auch zum Fussi Camp. Das ist eine Fußballschule auf Mallorca, ehemalige Rudi Völler Fußballschule. Und da treffe ich den Michael Busse, das ist nämlich der Leiter von dem Fussi Camp. Und da werde ich mich mit ihm noch über ganz, ganz spannende Themen unterhalten. Seine Fußballschule natürlich auch in den Vordergrund stellen, aber auch über seine Karriere selbst sprechen, ne? Spieler mal, ehemaliger Spieler des HSV. Also von daher wird es doch spannend und es gibt einiges zu besprechen. Also von daher, es bleibt spannend und bleibt dran. Bis bald. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast hört und dementsprechend auch bewertet. Also bis dann. Macht's gut. Ciao. So, Hi Leute, herzlich willkommen. Heute von der Insel von Mallorca ein ganz besonderer Gast, die nächste Podcast-Folge mit Michael Busse. Michael, freut mich, dass du die Zeit gefunden hast und stelle ich gerne einmal vor. Ja.
Bon dia von der Sonneninsel Mallorca. Ich bin Michael Busse, bin 52 Jahre alt. Früher im Norden von Hamburg gespielt, unter anderem Lüneburg, Hamburger SV. Bin seit 15 Jahren auf der wunderschönen Sonneninsel Mallorca und betreibe hier das Fussi Camp Mallorca an verschiedenen Standorten.
Ja, sehr schön. Ja, freut mich, dass du heute die Zeit gefunden hast. Ja, ich war auch schon auf Mallorca, nicht nur im Urlaub, auch mal hier gearbeitet. Daher haben wir auch irgendwie eine Gemeinsamkeit hier. Ne? Das Fußballcamp, Fussi Camp, ist mir auch schon bekannt gewesen. Daher auch die Verbindung, die wir hatten. Du hast es gerade angesprochen. Ja, du hast selber mal Fußball gespielt.
Lange ist es her.
In Norddeutschland. Norddeutschland, genau. Kannst du da nochmal ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehen und sagen, wie das alles bei dir angefangen hat?
Ja, gut. Also, es ist ja nur wirklich schon lange her. Also, angefangen, Klassiker, ich komme wirklich vom Dorf. In der Lüneburger Heide, im Wendland, bei uns im Dorf. Das große Glück gehabt, es gab einen Fußballplatz, dann als kleiner Junge immerhin mit den Kumpels gekickt, also natürlich eine ganz andere Zeit. Ja, wir haben nach der Schule auf dem Platz rauf, gebolzt. Dann irgendwann angefangen Fußball zu spielen, ganz, ganz normal, Jugend. Und auch gar in der Jugend gar nicht groß aufgefallen. Bei mir war ich schnell und extrem kopfballstark. Bin dann über den Lüneburger SK zum HSV gewechselt, damals Regionalliga, dritte Liga. Aber auch da, wie gesagt, nicht der Riesendurchstart, da muss man einmal sagen, ich habe solide gespielt, habe auch meine Tore geschossen. Aber natürlich war es bei mir so zu meiner Zeit, gab es dann gerade in Lüneburg zum Beispiel immer so die Zeiten, dass dann halt wirklich die Granaten, Marinos Besta, Gerrit Scharping, die wurden ja halt als Stürmer vor die Nase gesetzt und da bist du halt immer so ins dritte Glied gerückt. Aber es war eine schöne Zeit. Es war halt noch eine ganz andere Zeit wie heute. Damals war ja die Regionalliga die dritte Liga. Aber ich möchte es nicht missen.
Ja, das möchte ich nicht. Ich glaube,
Hab dann irgendwann aber erkannt, dass so das Thema Fußball, damit halt den Lebensunterhalt zu verdienen, nicht funktionieren wird. Hab auch aufgehört, komplett sogar. Und habe dann bei der HM Sports gearbeitet.
Okay.
Habe quasi die Fußball-WM, die Handball-WM damit gearbeitet, an den Standorten Hamburg und Hannover. Und dann kam es so, dass eigentlich mein Kindheitsverein ich war 31, 32, man ist aufgestiegen. Bei dem Verein war immer das Unfassbare, dass die vor unglaublich vielen Zuschauern gespielt haben, also wirklich da in der untersten Bezirksliga, Bezirksoberliga vor 1.500 Zuschauern, ganz, 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 ganz genial. Und die haben halt gefragt bei mir, du Michael, wir brauchen einen alten Leader, der die junge Mannschaft führt. Ich hatte zu der Zeit aber, wie soll ich mich ausdrücken, ein bisschen zugenommen und habe dann zu dem Trainer gesagt: Komm, wir machen das. So sehe ich meine Eltern auch wieder häufiger, weil ich halt in Hamburg gelebt habe. Und bin dann 6 Wochen nach Mallorca geflogen. Jeden Morgen bin ich Fahrrad gefahren, bin gejoggt. Aber die Insel ganz anders kennengelernt. So habe ich verliebt in die Insel und so ist dann der erste Step quasi entstanden.
Okay. Ja, also kann ich verstehen, dass man sich in die Insel verliebt, definitiv. Ich will noch einmal zurückgehen und zwar, du hast dann gesagt, du hast die Karriere, sage ich jetzt mal, im professionellen Bereich dann beendet. Hat das irgendwas mit dir gemacht? Konntest du das leicht wegstecken? Weil ich spreche jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe da ein bisschen dran zu knabbern gehabt, bis ich dann ne, darüber hinweg war, dass ich jetzt kein Profi werde in dem Sinne. Ne? Und habe da lange dran zu knabbern gehabt. Deswegen die Frage, konntest du das einfach so wegstecken? War das für dich klar, dass es anderweitig weitergeht?
Also bei mir, ja, es war eigentlich relativ klar, war eigentlich nie so der große Step. Der große Step war, dass du hast immer angeklopft, ja, du hast, ich habe den Profis mittrainieren dürfen, damals unter Benno Möhlmann, Felix Magath Amateurtrainer. Aber mir wurden immer sehr, sehr klar, gerade unter Herrn Magath, viele Grenzen gesetzt. Ne?
Okay.
Also es wurde immer ganz klar gesagt, dein Rechter ist nur zum Stehen da, ja, dein Linker ist okay. Ist wirklich okay. Aber also heutzutage ist es ja so, muss man ja einfach sagen, dass die jungen Spieler sehr schnell in gewisse Ebenen gehoben werden. Ja, und natürlich ist es, je höher du fliegst, je tiefer kannst du fallen. Und das war bei mir halt damals nicht der Fall, zum Glück. Mein Vater kommt aus dem Fußballbereich, der damals bei Arminia Hannover in der höchsten Liga in Deutschland gespielt, in der Oberliga gegen Franz Beckenbauer, gegen Uwe Seeler und so weiter. Und zu der Zeit konntest du halt kein Geld verdienen. Das heißt, mein Vater musste arbeiten, mein Vater musste den Bauernhof leiten, führen. Und da bin ich sehr, sehr bodenständig aufgewachsen.
Okay. Und hat das Spuren hinterlassen, dass du mit der Felix Magath trainieren musstest?
Ich habe keine Haare mehr.
Genau, ausgefallen. Die habe ich aber auch.
Sieht man doch nicht. Ja. Nein, nein, also ist halt eine ganz andere Distanz, nenne ich es mal. Ja. Also in der heutigen Zeit, da stehe ich auch zu, glaube ich, dass der Trainer groß würde.
Die Art, ja.
Die Art, ja. Weil mittlerweile die Spieler sind sensibler, die Spieler sind Gläser. Und damals war es nur, dass sie, ja, teilweise hat er mich gar nicht angeguckt, obwohl er mit ihr gesprochen hat.
Interessant, ja, das habe ich tatsächlich auch mal gehört bei einem anderen Spieler, der dann in die Kabine rein ist, oder in sein Büro und der gar nicht mit ihm gesprochen hat, also, obwohl er was von ihm wollte. Ne? Das war ja ganz strange. Okay, ja. Okay, also das heißt, bist dann nach Mallorca, um dich wieder fit zu machen, hast dich dann in die Insel verliebt.
Tatsächlich ist es, ich hab mich erstmal in die Insel verliebt, genau.
Ja.
Aber es ist auch was passiert. Es ist tatsächlich was ausschlaggebend war. Ich lag am vorletzten Tag am Strand und dann kommt so ein 3 Jahre altes Kind, setzt sich auf mein Auto und sagt: Papa, zu mir.
Ja,
genau. Was machst du als junger Mann? Du guckst erstmal blöd. Man hat mittlerweile Menschen kennengelernt und die natürlich: Ah, wer weiß, wo du vor 4 Jahren warst. Und ich kannte dieses Kind halt nicht. Und dieses Kind wollte, dass ich seinen Papa suche. Ja, und dann bin ich halt wirklich so mit so einem kleinen Pampers-Rocker auf dem Arm rumgelaufen und geguckt, geguckt. Und dann ist mir, das waren ich sag mal, vielleicht eine Minute, dann ist mir halt jemand aufgefallen, der mit dem Handy am Strand lang gegangen ist. Und das war tatsächlich der Vater. So, wo mir ein bisschen die Hutschnur geplatzt ist, weil da hätte auch viel passieren können.
Ja.
Und in diesen Sekunden eigentlich danach ist mir aufgefallen, wie unentspannt Eltern bist du. Vater?
Nee,
Nicht.
Katzenpapa.
Also mir ist tatsächlich aufgefallen, wie unentspannt Eltern Urlaub machen. Weil die Kinder halt im Urlaub 110% Aufmerksamkeit haben. Es geht da wirklich, ich will eine Fanta, ich will eine Orangensaft, ich will Tretboot fahren, ich will Tischtennis spielen, können wir Karten spielen, können wir Uno spielen. Ja, Kinder wollen animiert werden.
Ja.
Und das ist mir halt da aufgefallen. Und dann kam mir halt die Dimension mit Fußball, das ist eine geile Geschichte. Ich habe halt gegoogelt, dann noch am Strand und es gab immer nur Rudi Völler Fußball gespielt. Das war das Nonplusultra auf Mallorca, das große Aushängeschild für Calamior. Ja, Rudi Völler, Neckermann, Nummer Reise. Und dann gab es noch im Robinson Club Michael Rummenigge, Michi, der hat da was gemacht. Aber sonst gab es nichts. Es gab gar nichts. Und dann ist mir so die Idee gekommen, eigentlich ist es eine interessante Geschichte, wenn die Eltern noch die Kinder in einer Fußballschule abgeben können. Und mit den Gedanken bin ich halt zurückgeflogen. Hab recherchiert, habe mich mit verschiedenen Leuten in Verbindung gesetzt und dann natürlich auch mit dem Verein, für den ich dann gespielt habe. Und habe gesagt, okay, kann ich über euch verschiedene Lizenzen machen? Und habe dann 2 Jahre das Ganze geplant, habe verschiedene Lizenzen gemacht beim DFB damals und bin dann, ja, eigentlich wirklich klassisch 2010 mit einem VW-Bus, T4, frisch beklebt, mein Papi eingepackt, sind wir dann nach Mallorca.
Okay, cool. Okay, da fing quasi sozusagen die Reise an. Ne?
Die Reise fing dann an im wahrsten Sinne des Wortes. Also was dann passiert ist, ist eigentlich filmreif.
Okay, okay.
So, in Frankreich, mein Papa, mit Tränen in den Augen, dass er stolz auf mich ist, über die Idee, was ich vorhabe, in einem anderen Land, klopft auch das Armaturenbrett und das fängt an zu knallen. Eine Minute danach, ich dachte, ein Reifen geplatzt, wir sind rechts rangefahren, Reifen waren heile, versucht zu starten, Motor geplatzt.
Oh.
Ja, die Franzosen, nicht die freundlichsten, nenne ich es mal so. Ich musste fast... Ich habe einen Austauschmotor besorgt, ich habe Motor ausbauen, einbauen. Von dem ersten Angebot von 1.800 Euro bis hoch 5.900 Euro, dann durfte ich mein Auto wieder. 6 Wochen später in Spanien Motorschaden.
Ah, wieder? Okay.
Ja, ja.
Okay. Das ist natürlich dann erstmal ärgerlich, ne? Klar, hast dann auch dann der Kosten an der Backe, ne? Das ist natürlich jetzt plus die Zeit, die du investierst, plus Geld, ja, das ist natürlich dann erstmal... Ja, eine neue Herausforderung plus die sowieso schon angestanden hat. Ne? Aber ja, gewagter Schritt, aber ja, kommen wir ja später noch zu, wie es dann weiterging. Also du hast gesagt, Rudi Völler Fußballschule, Neckermann-Reisen waren da ja auch immer sehr stark vertreten als Sponsor, ne? Oder als
genau, also es war ja ein anderes Konzept. Ja. Neckermann hat ja wirklich viel Geld investiert, ja, egal welche Summen, von denen man da spricht. Das Konzept war halt bei Neckermann, dass ehemalige Fußballer eine Woche Urlaub bekommen mit Familie, Hotelzimmer, alles umsonst und dann 2 Stunden am Tag mit Kindern ein Camp durchgeführt. Ich lasse das mal so im Raum stehen, ja, weil ja meiner Meinung nach nicht jeder gute Fußballer ein guter Trainer ist. Aber das Konzept war halt ganz klar: Mama, Papa treffen ihre Jugendidole und unser Kind wird von, ja, egal wem, trainiert, nenne ich es mal so. Ja? Der Michi Kutzop hat das ja geleitet, also Rudi hat ja nur seinen Namen gegeben und der Michi Kutzop hat das geleitet, was die ersten 10 Jahre ein unfassbares, ich glaube, die haben teilweise bis zu 10.000 Kinder pro Jahr gehabt.
Wow.
Ja, auf einem Sportplatz, also das war auch so, dass dann in einer Woche 100 Kinder da waren. Ich weiß nicht, wie die das verarbeitet haben, aber das lasse ich im Raum stehen. Aber wie gesagt, das war ein unfassbares Geschäft. Ja. Und dann zu dem, was danach dann nach diesen 10 Jahren passiert ist, kommen wir vielleicht nachher mal.
Okay. Das heißt, okay, die haben quasi die Vorlage gegeben, also Rudi Völler die Vorlage gegeben und du hast am Ende des Tages das draus gemacht. Was du dir heute auch aufgebaut hast?
Nein, muss ich reingerichtet.
Okay.
Weil ich habe ja damals dann angefangen, in Santa Nie meine erste Fußballschule selber zu machen. Ja, 2010. Und da gab es ja die Rudi Völler Fußballschule alles immer. Und ich bin ja selber nach Santa Nie ausgewandert, beziehungsweise Alqueria Blanca, ein kleiner, wunderschöner Ort im Südosten. Und habe halt in Alqueria quasi das erste Jahr meine erste Fußballschule mit 40 Kindern gehabt. Ja, das war halt der Anfang. Habe dann im Winter oder das erste Jahr knapp 14.000 Flyer selber verteilt an den Studenten. Habe wirklich jeden, der nach Fußball aussah, angesprochen und hey, ist das Ihr Kind? Ja, sieht aus, als wenn er Fußball spielt. Ihr habt eine neue Fußballschule aufgemacht. Vielleicht habt ihr Interesse, so könnt ihr euren Urlaub anders gestalten und so ging das Ganze quasi.
Okay. Okay.
Ich habe dann, wie gesagt, im 2010, im Mai bin ich ausgewandert, 40 Kinder das Jahr über gehabt. Was natürlich, wollen wir nicht drüber reden, zum Unterhalt nicht reichen. Ja, ich habe aber meine Miete im Voraus alles bezahlt. Ja, aber auch klassisch, keine Fenster drin, als ich angekommen bin.
Okay, okay.
Ja, aber wie gesagt, es ist filmreif gewesen.
Ja, ja, ja. Okay, das heißt, ja klar, wenn du von 40 Kindern sprichst, was hast du damals so ein Camp, sag ich jetzt mal, gekostet?
Ja, bei 5 Tagen 150 Euro.
Okay, okay.
Ja, wissen wir
es. Ja, logisch, ja. Okay, und dann ging es wie weiter? Also dann hast du in Santani quasi
genau.
Die Fußballschule gehabt?
Genau, also ich bin dann von Alqueria, habe natürlich mit der Gemeinde immer gesprochen und habe dann auch versucht, so Hotels-Kooperationen aufzubauen. Und bin dann zur Gemeinde hin, ob es nicht auch möglich ist, weil das ein schönes Stadion ist. Bin ich halt nach Santani, habe ich auch mit dem Verein so ein bisschen in Verbindung gesetzt natürlich, um dann den Spaniern natürlich auch ein bisschen entgegenzukommen, weil die Spanier ja hier zu, oder die Mallorquiner zu 80% ja vom Tourismus leben.
Ja.
Und habe dann halt dem Verein halt angeboten, wirklich für ganz kleines Geld wie so eine Sommerschule, die Kinder im Sommer zu betreuen mit Fußball und habe dann auch viele Spanier bekommen und so ging das dann quasi von Jahr zu Jahr, ging es halt weiter. Wir haben nie ein Jahr gehabt, wo wir weniger hatten. Ja. Sind dann natürlich, habe ich dann ein, zwei Freunde zu mir eingeladen, die mir dann geholfen haben als Trainer, die dann halt 2, 3 Wochen bei mir waren und dann irgendwann ging es quasi los, dass ich mit meinen Anrufen bekommen habe, dass die Kinder halt in Calamillo in der Fußballschule sind, bei Neckarmann.
Okay.
Aber dass halt die Trainer natürlich ein bisschen teilweise nach Alkohol gerochen haben, teilweise wurden Kinder ja nicht quasi kindgerecht behandelt und so.
Okay, okay.
So. Und das ging dann halt so weit, dass das innerhalb von wenigen Wochen wirklich viele Anrufe waren.
Okay, also Anrufe, du hast Anrufe bekommen, dass die Kinder abgewandert sind? Oder?
Nee, dass die, nein.
Oder abwandern wollen?
Dass die Eltern halt unzufrieden sind.
Okay.
Und dass, ob das bei mir halt auch so wäre in Santani.
Ach so.
Und dann habe ich gesagt, nein. Also die Trainer sind wesentlich jünger bei mir. Und naja, so ging das halt.
Ja, klar.
Ne? Und dann habe ich irgendwann einen Anruf bekommen von Neckarmann. Ob ich Interesse hätte, mit denen was zu machen. Mhm. Und dann haben die gesagt, ja, aber ihr habt in Calamillo die größte Fußballschule fast in Europa. Ja, der Vertrag wird nicht verlängert.
Okay.
Und dann haben die gesagt, okay, dann können wir gerne drüber reden. Klar. Und dann bin ich nach Deutschland geflogen, zu Neckarmann, habe Gespräche geführt. Wir sind uns auch schnell einig geworden. Und habe dann quasi nach der Pressemitteilung von Neckarmann, dass der Vertrag halt nicht verlängert wird, habe ich dann quasi in Calamillo meine zweite Fußballschule aufgebaut. Allerdings auf einem anderen Gelände, wie die Neckarmann-Fußballschule war. Und an der Neckarmann-Fußballschule hat sich dann quasi Schauinslandreisen mit Bernhard Dietz eine neue Fußballschule aufgebaut.
Genau, ja, Bernhard Dietz.
Genau, ja.
MSV, ne?
Ja, genau.
Ja, Legende,
ja. Muss man ja sagen.
Ja.
NF.
Ennertz, gell?
Ennertz, genau, Ennertz.
Ja, Ennertz. Wie das Maskottchen auch.
Ja, ja, genau, Ennertz. Und da hat halt Schauinslandreisen auch viel, viel investiert. Und wir haben halt mit auf einer privaten Anlage, haben wir halt quasi mit Neckarmann-Reisen das Ganze fortgeführt, wo dann auch Familien schon im Urlaub oder vor dem Urlaub, wenn sie einen Urlaub buchen, quasi die Fußballschule buchen können. Was mir aber immer wichtig war, und das war halt, weil kein Kind kann meiner Meinung nach was dafür, wo die Eltern den Urlaub buchen. Und nur weil jetzt eine Familie nicht bei Neckermann gebucht hat, habe ich halt auch gesagt, möchte ich nicht, dass es auf Fußball verzichten muss. Mhm. Und so kam es dann halt, dass Neckermann natürlich gesagt hat, okay, aber dann investieren wir halt auch nichts. Ja? Und das heißt also, der Kostenfaktor lag komplett bei mir.
Okay.
Ja? Aber das war okay, weil, wie gesagt, für mich war immer eins wichtig, dass jedes Kind, was im Urlaub Fußball spielen möchte, soll Fußball spielen. Und ich möchte nicht sagen, wo habt ihr denn gebucht? Ja, bei dem und dem Anbieter. Oh, tut mir leid. Ja, wir können das Kind nicht nehmen. Ja, also das war für mich halt. Und ja, mittlerweile sind wir die einzigen in Kalamion und sind auf einer wunderschönen Anlage direkt im Zentrum von Kalamion. Sind in Santani bzw. Calador
jetzt,
genau. In der Fußballschule, also an zwei Standorten. Die Überlegung ist, für nächstes Jahr vielleicht noch einen dritten Standort aufzumachen. Aber natürlich steht und fällt jede Fußballschule mit dem Trainer.
Okay.
Das ist natürlich nicht ganz so,
muss man einfach
so machen. Also viele denken halt immer so, geh mal eben auf den Platz und dann mache ich ein bisschen was. Das spiegelt niemals eine Fußballschule.
Ja, nee, also kann ich auch nachempfinden. Ich war auch selbst mal Trainer in der Fußballschule. Du hast ja auch ein gewisses Konzept, was du den Kindern quasi auch beibringen möchtest. Also da muss man schon ein bisschen mehr mitbringen, definitiv. Gut, also das heißt, weil du es auch nochmal gesagt hast, du hast ja auch am Anfang auch mal für also lokale Kinder, also für Spanierinnen, sage ich jetzt mal, auch Training angeboten. Das würde mich nochmal interessieren, was du sagen würdest, ist der Unterschied zwischen der spanischen Ausbildung und der deutschen Ausbildung. Würdest du sagen, da gibt es Unterschiede? Und wenn ja, welche, sage ich jetzt mal. Ja?
Oh, das war tatsächlich, war das wirklich auch einer der Beweggründe. Also 2010, wer sich daran erinnert, so meine Intention war es ja, okay, Deutschland, ja, Fußball, es war, ich glaube, Europameisterschaft damals, 2010. Deutschland wird bestimmt ins Finale kommen, wir werden Europameister. Dann zeigst du den Spaniern mal, wie deutscher Fußball funktioniert. Und ja, als ich dann im Sommer hier war, der war im Finale, Spanien gegen die Niederlande. Also es lief nicht ganz so gut für mich. Deutschland ist sehr früh ausgeschieden. Und nein, Fakt war halt eins, dass wirklich das Konzept, was Deutschland damals ja im Jugendfußball gemacht hat, wesentlich weiter war als das Spanische. Hier in Spanien, es gibt kaum Nachwuchsleistungszentren. Du hast klar mit der La Masia und Real Madrid natürlich unfassbar starke Fußballschulen, aber dann ist schon ein riesengroßes Loch. Ja. Du hast dann halt Vereine wie Valencia, Villarreal, ja, selbst jetzt im RCD Mallorca hier auf der Insel hat starke Jugendarbeit, aber kein Nachwuchsleistungszentrum als Beispiel, ja, weil einfach der Kostenapparat für die Spanier viel, viel zu hoch ist. Ja, also sagen sie.
Ja, ja.
Und der Jugendfußball da war wirklich vor 15 Jahren so, dass was in Deutschland natürlich aufgrund von einfach Grundvoraussetzungen in der Basis natürlich auch oft da ist, dass die Trainer, die selber im unterklassigen Bereich Fußball gespielt haben und dann eine Jugendmannschaft übernehmen, das Thema Ehrenamt, ja, natürlich sensationell ist, dass sie es überhaupt machen. Aber der große Fehler, der halt gemacht wird, ist ja, dass sie versuchen, das Herrentraining auf Kinder zu bringen. So hast du halt zum Beispiel hier in Spanien das so gehabt, die ersten Jahre, als ich geschaut habe, die Kinder sind 30 Minuten um den Platz gelaufen.
Okay.
Und dann haben sie halt quasi 18 Kindern zwei Bälle gegeben. Ja? Und das war halt brutal. Und wir haben wirklich von Anfang an haben wir darauf Wert gelegt, dass jedes Kind einen Ball hat. Ja? Und da haben natürlich auch die Spanier, aber das war ja ursprünglich deine Frage auch, sehr schnell gesehen, dass das, was das Fusi-Camp ja, trainiert, wirklich hochinteressant ist. Und bei mir war es tatsächlich damals so, es gab, Gott habe ihn selig, einen Polizisten, der leider vor vier Jahren verstorben ist, ein Mallorquiner, der Sohn, er selber, sehr guter Fußballer früher gewesen, auch bei RCD Mallorca in einer zweiten Liga gespielt, sein Sohn bei Villarreal, Und als er erfahren hat, dass ich als Deutscher hier was machen will, wirklich wie im Film, der hat sich mit seinem Motorrad, der war der klassische, das war so der Magnum Don Johnson Polizist, okay. Der wirklich Stiefel, dunkle große Sonnenbrille, ganz enge Hose, braun gebrannt, dunkle Haare, eine Maschine. Ja. Und er hat sich dann vor mein Auto vorgesetzt und dann auf Spanisch. Ich habe am Anfang wenig Spanisch gesprochen. Am Anfang dann, du willst hier was machen mit Fußball? Ich beobachte dich, ich gucke mir das genau an. Und ich dachte, um Gottes Willen. Ey. Und dann war er tatsächlich in der dritten Woche, glaube ich, viermal auf dem Platz. Hat sich oben hingesetzt und nur geguckt. Und der hat halt gesehen, dass das wirklich Hand und Fuß hat, was wir machen. Und der hat mich dann auch gefordert, ob ich ein bisschen um seinen Sohn kümmern kann. Und den habe ich dann so ein bisschen als Fürsprecher halt auch. Okay. Ja? Weil er gesehen hat wirklich, dass wir mit Koordinationsleiter arbeiten, dass wir den Kindern kognitives Training schulen. Da habe ich auch gefragt, was ist das, was macht ihr da? Sie kannten es halt hier auch gar nicht. Das Spielsystem in Spanien war auch ganz oft, du hast in den zentralen Positionen auf der 6er, 8er, 10er Position technisch unfassbar tolle Fußballer, unfassbar tolle Kinder. Aber im taktischen Bereich sind sie halt komplett hinten angewiesen. Ja? Und so kam es dann auch zum Beispiel, nur mal als Beispiel, so, dadurch, dass auf Mallorca viele Deutsche auch leben, dass ich dann im dritten, vierten, fünften Jahr meines Lebens hier, dass ich so Kinder hatte, die hier leben, aber der Vater soll das Geld in Deutschland verdient. Okay. Ja? Und wo dann die Kinder auch regelmäßig bei mir waren, auch ich Privattraining gemacht habe und so weiter. Und dann war es tatsächlich auch so, dass ich es mir habe aufdringen lassen, eine Mannschaft hier zu trainieren. Eine U11 war das, U10, Entschuldigung. Aber ich hatte auf quasi damals Libero, Achter und ein Stürmer, drei deutsche Jungs, mit denen ich halt auch gut kommunizieren konnte, weil mein Spanisch halt wirklich noch nicht so gut war. Und wir haben die Balearische Meisterschaft, die Mannschaft war damals Manacor, ja, die Balearische Meisterschaft mit 188-18 Toren.
Wow.
Weil wir nur über Außen gespielt haben. Okay. Ja, die Spanier haben immer durchs Zentrum gespielt. Und wirklich jedes Spiel stand zur Halbzeit 7-1, 8-0, 9-0. Ja? Und halt ganz andere Spielsysteme, hinterlaufen kann ziemlich und so weiter. Und das war damals, Spanien hat viel aufgeholt. Und wie gesagt, wir reden jetzt nicht über die großen Schulen, wie La Masia oder so. Ja, also wirklich hier die gerade Inseln, ja, wo halt die Trainer überhaupt gar keine Ausbildung haben. Ja, und den Fußball halt den Kindern versuchen beizubringen, den sie selber halt gelernt haben von irgendjemandem. Und das war halt so dieser Unterschied zu sehen, in Deutschland halt auch und so weiter. Ich habe mich ja auch vorher gar nicht so mit dem Kinderfußball, Jugendfußball oder sowas beschäftigt. Ne? Und das war schon mal ein riesengroßer Unterschied.
Okay, hört sich also spannend an, aber auch nachvollziehbar definitiv. Ne? Kann ich irgendwo verstehen. Ne? Also wenn ich jetzt mal zum türkischen Fußball gehe, ne, da ist es ja auch ähnlich, dass in den Nachwuchs nicht so sehr investiert wird. Das ist ja jetzt in Deutschland der Fall, ist, da gibt es auch keine. Es gibt schon, aber es gibt keine Nachwuchsleistungszentren zum Beispiel. Ne? Es gibt aber Fußballschulen, ne? Von den jeweiligen Vereinen, ne? Dass die Kinder dann darüber dann in die U-Mannschaften kommen können. Ne? Also es ist auch ein anderes System und dann haben wir die großen Clubs, wo dann immer die namhaften Spieler dann aber auch von extern kommen und nicht aus der eigenen Jugend. Das wird jetzt mittlerweile ein bisschen mehr, aber auch nicht groß. In Spanien ist natürlich nochmal eine ganz andere Liga. Bringen dann natürlich schon gute Spieler auch, ne, mittlerweile auf. Ne?
Wie gesagt, ich möchte auch eins wirklich klarstellen, also ich rede hier von Mallorca. Ja, ja. Und da muss man halt immer noch so ein bisschen trennen, halt, so finde ich. Weil natürlich ist es in den großen Städten ja wahrscheinlich auch komplett anders.
Ja. Ja, ja, ja.
So. Aber hier halt für die Insel war es halt so wirklich, dass der Kinderfußball, du hast hier auf der Insel prozentual sehr hoch spielende Jugendmannschaften, also die sogenannte Division Honor, das ist die Jugendbundesliga. Da haben wir teilweise fünf Mannschaften in der Liga, die dann halt gegen Barcelona, gegen Villarreal, ja, gegen Valencia spielen müssen und so weiter und so fort und immer aufs Festland müssen. Ja. Aber danach ist ein riesengroßes Loch. Ja, und das ist wirklich auch als Thema mal sehr hochinteressant, weil du verdienst ja hier kein Geld. Also wenn du siehst, was die Spieler in der Regionalliga, teilweise Oberliga ja verdienen und hier ein Spieler in der jetzt fünften Liga, die Tercera Division, jetzt muss ich einmal kurz zurückfahren. Ja, in Spanien gab es vor 4 Jahren eine Reunion, einen komplett neuen Beschluss und man hat halt quasi 2 Ligen neu eingeführt. Ja? Es gab immer die Primera, Segunda Division und dann kam quasi die Tercera Division, die dritte Liga. Die dritte Liga war regional behaftet, das heißt, du hast 12 dritte Ligen gehabt, wo dann zum Beispiel Mallorca mit Formentera, Menorca und Ibiza zusammengespielt hat. Mallorca war in der Staffel klar mit, ich glaube, 14 Mannschaften oder sowas führend. Ja? Und dann musstest du aber nach Ibiza rüber, du musst nach Formentera rüber, du musstest nach Menorca rüber und so weiter. Und da hat man halt dann 2 Ligen eingeführt, wo dann sehr lange auch Atlético Baleares zum Beispiel als zweitstärkster Club hier in der Insel drin war, jetzt aber abgestiegen sind. Und du verdienst halt in dieser vierten und fünften Liga, wie Deutschland ja die dritte Liga, die Regionalliga ist, vielleicht 400-500 Euro. Ja, das heißt, du hast immer Amateurbedingungen. Und das beste Beispiel ist auch dazu zum Beispiel, ich habe am Anfang meiner Zeit hier dann bei Baleares, weil der Club wurde ja von einem Deutschen übernommen, so ein bisschen beratende Tätigkeit auch gehabt. Christian Ziege war hier Trainer, Malik Fatih hat hier gespielt, den du bestimmt vom Namen her kennst. Ja, Marcel Jeng. Ja, Marcel Jeng hat hier gespielt. Und jetzt geht die Animation los. Und man muss da einsehen, dass der Club wirklich dann von den Amateurbedingungen, ja, durch das Invest des deutschen Geldgebers und Clubbesitzers in Profibedingungen gestellt ist. Das heißt, alle Leute haben, ich sag mal, ihre 1.400 Euro verdient und mussten nicht mehr nebenbei arbeiten. Ja? Weil alle Spieler hier, ja, Studenten in Zirkau, haben halt vorm das Taxi gefahren und dann um 16, 17 Uhr Training. Ja? Und dann halt das halt 4-mal die Woche. Ja? Und wenn du in Deutschland teilweise, ich mache ja auch Trainingslager in den Januar, Februar Monaten, letztes Jahr war dann, oder dieses Jahr war Würzburger Kickers bei mir, die trainieren dann komplett unter Profibedingungen. Ja, also hast du keinen, der noch nebenbei Taxi fährt oder kaufmännischer Angestellter ist. Und um jetzt wieder zum Thema zu kommen, der Jugendfußball hier ist schon wesentlich besser geworden jetzt, ja, gerade auch was die Ausbildung angeht. Und wir haben jetzt hier in Calamillon zum Beispiel das beste Beispiel. Der Verein hat jetzt dieses Jahr die erste Mannschaft, ja, die in der 6. Liga gespielt haben, abgemeldet, fokussiert sich nur noch auf ihn.
Okay.
Das ist der erste Verein, der das gemacht hat, weil der Präsident, das ist ein junger Dänisch, Spanier, Deutscher, okay, der spricht sehr gut Deutsch, genau, ist Präsident, Christian heißt er. Er hat sehr schnell erkannt, dass das Geld, was in den Herrenbereich reingeht, in den Semi-Amateurbereich reingeht, weg ist nach einem Jahr. Ja, weil die Spieler interessiert es nicht. Hast du aber die Möglichkeit, Jugendspieler zu fördern, ja, und zu machen und zu tun mit ihnen, hast du vielleicht mal die Chance, dass einer hoch anklopft und davon profitiert der Verein ja auch. So wie ein gutes Beispiel ist ja Greifswald mit den Großbrüdern. Ja, wir haben ja eine gute Aufwandsentschädigung dafür den Jugendfußball von Toni und so bekommen, muss man einfach so sagen. Und mittlerweile ist, wie gesagt, sind die Spanier schon, also der Jugendfußball ist wesentlich besser geworden, interessanter geworden, auch zum Angucken und so weiter. Hier auf der Insel hast du so 5, 6 Vereine, die unfassbar gute Ausbildung machen. Ja, muss man einfach sagen.
Ja, okay. Ja, also spannend auch mal davon was zu hören. Ne? Also
bisschen, weg vom Thema.
Ja, weg vom Thema, kurz abgeweicht. Aber es ist total spannend, mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen, was der spanische Fußball so zu bieten hat. Ja, dann gehen wir nochmal zurück dann auf die Fußballschule Fussi Camp. Also du hast ja dann quasi hier mit Neckermann dann in Calamillon quasi ja, weitergemacht.
Genau, ja. Weiter ein neues Baby, nennen wir es mal so, ja. Weil es war so ein Spagat. Weil damit hatte ich dann halt auch wirklich zu kämpfen. Weil natürlich das Konzept, was Neckermann über 15 Jahre ja mit der Rudi Föder Fußballschule hatte, hat komplett anders. Ja, so. Und als dann die Verträge alle unterzeichnet waren und ich mir dann die Reise dahin habe, und da gab es halt einen, der wirklich federführend war, ein Reiseleiter, der ja auch immer die Ansprachen gemacht hat für die Kinder, der wirklich die Eltern quasi in seinen Bann gezogen hat, verkauft hat nochmal vor Ort, unfassbar. Ja, der kam dann natürlich zu mir und dann, ja, welche Trainer hast du da? Und dann, echt, als wäre es gestern gewesen. Dann habe ich ihm so gesagt, ja, bei mir ist der Toni und der André, und der André war Bundesligaspieler bei St. Pauli, ist jetzt 24 Jahre. Ja, nein, welche Stars kommen? Weißt du, welche Stars? Es kommt gar kein Star. Vielleicht kommen mal, ja, ein paar Bekannte von früher, ja. Aber nein, das geht nicht, und wie soll ich das verkaufen und so weiter und so fort. Und da hatte ich wirklich zu kämpfen, hier mit den Reiseleitern auch und so weiter, dass die überhaupt das ansprechen. Und das ging dann, also klar hat es mir einen Schub gebracht, aber es war halt wirklich, es war ein Kampf von diesem alten Schema, ja. Eltern treffen ihre Jugendidole, worüber halt wirklich viel verkauft worden ist. Die Kinder sind komplett egal, ja, ob der Trainer nur trainieren kann oder ob man eigentlich nur golfen will. Es ist komplett egal. Hinzu, hey, die Kinder, die haben eine C-Lizenz, die Trainer, ja, die sind fußballaffin, die können selber mit dem Ball was machen, die können den Kindern was beibringen. Weil mittlerweile ist es ja so, das muss man einfach sagen, du hast ja als Trainer, du bist ja mehr. Du bist der große Kumpel, du bist die Vorbildfunktion. Wir haben einen ganz anderen Zugang zu den Kindern. Du musst auch mal sensibel sein, falls irgendwas, ja, nicht stimmt oder sowas. Das kriegt man ja immer mehr mit. Und all diese Themen, ja, also das war ein Kampf. Ein Kampf war das wirklich gegen eigentlich die, wir wollen zusammen was erreichen. Ja, aber nur, weil ich halt einen anderen Weg gegangen bin. Und dann war halt nicht wie bei Völler halt, dass dann 4000 Kinder kamen, sondern wirklich es kam aus dem Hotel ein Kind, aus dem Hotel zwei Kinder, ja, und da musste man dann nochmal, oder weiß wieder, ja, die Arme hochkrempeln, und dann bin ich dann abends in die Hotels gegangen, habe mich auf die Bühne gestellt und dann, hey, wo sind hier die fußballbegeisterten Kinder, es gibt hier eine Fußballschule, weil halt der Reiseanbieter nicht viel gemacht hat, muss man einfach so sagen. Es war
okay. Also, um das nochmal zu verdeutlichen, also es waren ja dann tatsächlich so namhafte Trainer, wie, was weiß ich, Stefan Kunz oder Jörn Andersen oder das, was ich alles so mitbekommen habe. Das war auch wahrscheinlich der Reiseleiter, der ist wahrscheinlich Armin, ne? Das war der. Den kennen wir nämlich beide. Ja, Grüße auch an Armin an der Stelle. Ja.
Der war dann unfassbar. So, genau. Ja, die haben halt, ist aber so, ja, der Michael Kutze von Werder Bremen, der das ja gemacht damals, und du hast halt viel, wirklich jede Woche hast du egal wie sie alle hießen, ja, so, Ingo Anderbrücke, und wirklich, du hast eine Vita an Spielern gehabt, ja, wo die Eltern halt, ja, heiß drauf waren, diese Leute, die sie eigentlich im Fernsehen beim Fußball sehen oder gesehen haben, halt denen die Hand zu geben, oh, sie haben ein Kind trainiert, ja, jetzt übertreibe ich so ein bisschen. Aber wie gesagt, das war
schwer, auf jeden Fall.
Es war für mich schwer, es war schwer, ja, weil wir halt komplett anders haben. Im zweiten Jahr zum Beispiel war es, du hast dir dann so einen gewissen Namen erarbeitet auch, weil die Familie natürlich gesehen haben, dass die Kinder einfach happy sind. Das zweite Jahr werde ich nie vergessen, und dann waren von 24 Reiseleiter, 22 Frauen.
Wow, okay.
Also die Affinität zum Fußball nicht ganz so hoch.
Ja.
Da habe ich zum Beispiel dann das so gemacht, dass für jedes 10. Kind haben die Frauen von mir 100 Euro Gutschein für Schule bekommen. Ja, okay. Einfach, damit die Eltern ansprechen. Ja. So. Und dann kam natürlich für mich so ein bisschen der große Durchbruch. Weil dann der Kontakt natürlich zum Fernsehen kam, zurück bei Deutschland. Wobei jetzt überlege ich gerade.
Die Auswanderer, ne? Für die, die es nicht
kennen. Goodbye Deutschland, genau. Wobei ich überlege gerade, davor kam eigentlich noch so ein bisschen für mich etwas, was mir fast die Beine weggerissen hätte. Ja? Weiß ja jeder, Neckermann, Thomas Kocker Pleite.
Ja.
Viele Kinder dann doch gebucht irgendwann. Also es war ja ein Zeitraum von 4 Jahren. 3 Jahre, mit denen ich mit Neckermann und Thomas Cook zusammengearbeitet habe. Im 4. Jahr kam dann der Konkurs. Eine doch beachtliche 5-stellige Summe, die noch im Raum steht, die ich von Neckermann noch bekommen würde. Aber ich bin halt ganz hinten dran.
Ja,
ja. Weil halt Kinder im Fusicamp waren und dann war es halt so, dass ich quasi 3 Monate später die Rechnung gestellt habe und die Rechnung dann beglichen wurde. Aber in diesem Sommerzeitraum halt hat Neckermann den Konkurs angemeldet und
September 2019.
Die Sommersaison war vorbei quasi. Über 400 Kinder über Neckermann gewesen und keines ist bezahlt worden. Und das war, muss ich sagen, hat mir ja fast die Beine weggerissen.
Also ganz kurz, dass ich hier nochmal zwischengrätsche. Also ich meine, ich selbst war davon auch betroffen, tatsächlich war auch auf der Insel, habe hier gearbeitet, unter anderem auch mit meinem Kollegen, den wir genannt haben, den Armin, der sogar dann 20 Jahre bei Neckermann gearbeitet, Thomas Cook gearbeitet. Und da war von einem auf den anderen Tag auf einmal Schluss. Und wir haben auch die Mitarbeiter noch nicht gewusst, was jetzt los ist, wie es weitergeht. Ne? Also es war wirklich ein sehr trauriges Ende.
Leider auch ein ekliges Ende. Ja, 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 weil die Geschäftsführung noch auf der Insel war.
Ja.
Teilweise wohl noch, munkelt man so, 4, 5 große Familienhotels abgeklappert hat, Bargelder mitgenommen hat. Das ist ja die Geschichte, die auf der Insel so kursiert.
Ja.
Ich glaube, die Insel bekommt noch richtig Geld von
Thomas Cook. Ja, das ist leider nicht, sage ich mal, dem Ruf entsprechend dann am Ende des Tages ausgegangen. Ja, leider, ja.
Ja, und das hätte mir fast das Genick gebrochen. Also dann wäre fast 2019 quasi das Thema vorbei gewesen. So, und dann kam es halt so, dass dann das Jahr, wir haben uns erholt und dann kam ja unser Top-Thema Covid.
Das kommt noch dazu, ja.
Ja, kam dann ja, wo die Insel komplett dicht gemacht worden ist. Ein Jahr lang konntest du, also ich habe mit Privattraining meinen Lebensunterhalter verdient. Die Rücklagen, die ich mir aufgebaut habe, waren natürlich durch das Thema Thomas Cook weg, weil ja die festen Kosten da waren. Und ja, also in der Covid-Zeit, auch wenn sich das jetzt ein bisschen komisch anhört, ich habe viel, viel Charity gemacht. Ich habe selber mit einem sehr bekannten Ralf, haben wir Lebensmittel aus Deutschland, wir haben Spenden gesammelt. Also hier war es so, die Situation war die, dass ich habe einen Getränkesponsor gehabt, durfte aber keine Fußballschule machen, das heißt, ich hatte viele Getränke zu Hause, die ich nur nutzen konnte. Und dann bin ich nach Santani gefahren und dann war da eine Essenausgabe und ich habe da Familien gesehen, die eigentlich die Kinder bei mir in der Fußballschule haben. Dann bin ich natürlich hin, ich sage, hey, warum steht ihr hier an? Und da haben sie mir erklärt, was eigentlich passiert ist. Ja, passiert ist Folgendes, dass da Covid kam und du in Spanien, wenn du einen 6 oder 9 Monate Arbeitsvertrag hast, dann hast du ein Anrecht auf Arbeitslosengeld. Sonst nicht. Aber Covid brach im März aus und alle Arbeitsverträge wurden entweder gar nicht oder aufgelöst. So, und dann hast du halt die Leute hier gehabt, die nichts hatten. Und dann ist mir erstmal bewusst geworden, was hier überhaupt los ist. Ja. Dass du Familien hattest, die du gut kennst, dass die bei der Essensausgabe waren. Ja, und dann habe ich mit Freunden zusammen, Stefan Peggy von Goodbye Deutschland, haben wir dann viele Essensspenden gesammelt in Deutschland. Wir haben selber LKWs hergebracht, wirklich. Wenn du vorher nie LKW gefahren bist, das Ding bei 90 einfach zumacht und du dann überholt vorgangen und du kommst einfach nicht vorbei. Und die hat echt eine Range von, ich weiß, 12 Stunden oder so uns ein. Und das Zeitfenster, bis die Fähre abliegt, war immer geringer. Und oh. Naja, dann haben wir halt hier auf der Insel Lebensmittel verteilt. Wir haben 700 Jacken, Kinderjacken über meinen Hauptsponsor Erstens Family für ganz, ganz, wirklich ganz kleines Geld bekommen. Sind durch die Dörfer gefahren, haben Kinderjacken verteilt. Und dann kriege ich einen Anruf, dass mein Name halt, also von einer Produktionsfirma, 99 Pro, dass mein Name halt, Firma möchte, einen Bericht, eine Serie, eine Sendung machen über Deutsche, die sich auf Mallorca engagieren. Und mein Name fiel halt da von verschiedenen Seiten. Und dann habe ich ja da mal meine Lebensgeschichte erzählt und dann kam sofort, wieso bist du nicht bei Glück bei Deutschen? Ja, und so ging das dann quasi los. Dann habe ich meine damalige Lebensgefährtin ein Video gedreht, das haben wir hingeschickt. 5 Tage später war ein Vertrag da. Und so ging das dann los. Und gut bei Deutschland, muss ich sagen, dadurch, dass wir ein ganz anderes Thema als mit Fußball, mit Kindern und so, hat das eingeschlagen wie eine Bombe. Wir haben einen Bekanntheitsgrad bekommen, das Fusicamp Mallorca. Wir haben aus Österreich, der Schweiz, Deutschland, ja, uns das verdoppelt. Ja, das war einfach so. Ja. Muss man einfach so sagen. Und ja, mittlerweile hat sich das ganz gut alles erholt. Und jetzt haben wir die Herbstferien. Da haben wir schon wieder über 100 Kinder, ja, die dann ab nächster Woche bei uns im Fusicamp sind. Wir haben dieses Jahr den ersten, ich sammle immer so Länderpunkte.
Okay.
Ja, also wir haben wirklich Kinder aus der ganzen Welt. Aber dieses Jahr waren im Sommer das erste Mal Australien.
Wow.
2 Jungs aus Australien. Und das spiegelt so ein bisschen die Geschichte vom Fusicamp, finde ich, nieder. Die waren 3 Tage angemeldet. Aus 3 Tagen wurden 5 Tage. Aus 5 Tagen wurden 6 Wochen.
Okay.
Ja, und das ist, wie gesagt, das ist so. Wir haben jetzt mittlerweile 16 Länder. Kinder gehabt. Das Schöne ist wirklich, dass die Kinder teilweise überhaupt kein Wort verstehen von dem, was wir machen, aber Fußball mit Kindern braucht einfach keine Sprache. Das ist eine eigene Sprache, das ist schön. Ne?
Ja, sehr schön. Ja. Also schön gesagt. Sprache liegt auf dem Platz, kann man schon fast sagen. Ja?
5 Euro ins Rasenschwein.
Genau, ja. Ja, auch gut ab, dafür, dass du während Covid da auf jeden Fall, sag ich mal, da eine Charity-Aktion dann gestartet hast, ja, das hat da auch, sag ich mal, Respekt verdient, das ist ja auch eine wichtige und schöne Sache. Und genauso ist es aber auch interessant nochmal zu hören, dass ja Covid auch existiert hat und man diese Zeit aber auch schon überwunden hat. Und ich habe schon das Gefühl, heutzutage ist es schon wieder ganz normal und man vergisst schon wieder, dass es überhaupt war, ne? Aber das hat uns alle wahrscheinlich auch geprägt, ja? Man kann einfach die, man schätzt es trotzdem nochmal anders, denke ich, wenn man nochmal zurückdenkt, was man denn für Einschränkungen hatte. Aber du hast es geschafft, du hast dich da rausgekämpft und dann ja, mit Goodbye Deutschland dann auch noch einen zusätzlichen Supporter gefunden, der dich dann ja, auch entsprechend bekannt gemacht hat, ja, in Deutschland. Ne? Du hast gerade gesagt, das nächste Camp ist dann jetzt im Herbst. Das ist wahrscheinlich schon ausgebucht, mehr oder weniger.
Nee, das noch nicht, aber nächste Woche. Also wir haben ja, das große Glück ist ja, dass ich quasi, also ich habe so 4 Trainer hier auf der Insel, die halt Honorarbasis bei mir arbeiten. Und du kannst halt dann immer, wenn du quasi jetzt einen 10er-Block voll hast, ja, kannst du halt sagen, komm, hättest du Lust, nächste Woche zu arbeiten und so weiter und so fort. Das funktioniert halt. Ausgebucht sind wir bei 60 Kindern, dann nenne ich auf so einem großen Platz auch nicht nehmen, weil du brauchst immer ein Tor. Ja, du brauchst eine gewisse Fläche, um zu arbeiten. Ja, das ist ja ganz wichtig. Dann haben wir ja mit Holger Gerke jemanden, der hat den ganzen Torwartsektorbereich gemacht. Der nutzt natürlich dann auch schon ein Viertel des Platzes und so weiter. Ja, und da kannst du dann sagen, so bei 60 Kindern. Okay. Also im Sommer hatten wir tatsächlich so 2 Wochen hintereinander, wo wir Kinder ablehnen mussten. Leider Gottes. Einige sind dann nach Calador gefahren, haben die Strecke quasi auf sich genommen. Aber weil wenn es zu voll wird, dann macht es auch keinen Spaß.
Ja klar, dann muss ja auch, sag ich mal, maximal, hat es glaube ich vorhin schon mal gesagt, 10 Kinder pro Trainer, so mehr oder weniger.
Genau,
so
10, 12, ja, 13, je nachdem, was für eine homogene Truppe es ist. Ne? Aber oftmals ist es halt so, dass du dann halt bei den ganz Kleinen, die 5-, 6-, 7-Jährigen, ja, da da hast du dann halt 8, 9 Kinder. Das, da brauchst du aber schon einen Trainer, weil die halt viel mehr Aufmerksamkeit brauchen halt auch. Und dann halt die mittleren Gruppen, die wir dann meistens, weil wir davon am meisten Kinder haben, halt in 2 Leistungsgruppen aufteilen. Und dann halt die Großen, ne? Also die 12-, 13-, 14-, 15-Jährigen. So, und wo du schon auch leistungsbezogenes Training machst, ne? Muss man einfach so sagen. Ja,
ja, ja. Okay, wunderbar. Ich hatte noch gesehen, dass auch Ivan Klasnec bei dir auf der Seite als Trainer angezeigt wird. Ne? Ist das auch ein wieder der Fall, dass er dann auch vorbeischaut?
Ja, nicht nur Ivan. Also es sind ja, du kannst halt, also ich bin sehr, sehr schnell eigentlich von diesem, ja, jetzt kommt das Thema wieder von dem Bild, was die Neckermann-Schule hatte, bin ich sehr schnell weggegangen. Weil ich möchte nicht, dass Kinder ins Fusi-Camp kommen, weil der und der Trainer da ist. Ja, wir haben eine Basis an Trainern, so, die einen unfassbar tollen Job machen, die ein riesengroßes Herz haben, die einen Weg zu den Trainern, zu den Kindern haben. Ja, das ist unglaublich. Ja, also wir haben wieder Kinder, die uns ja immer wieder kommen, die uns in den Arm springen und uns sich freuen auf uns. Und die Highlights sind dann halt so, es ist egal, ob es eigentlich mal Klasnic ist, ja, der zu Besuch kommt, dann mal ein Stürmertraining mit den Kindern macht. Marcel Jeng war eine Zeit lang dann hier, ja, der dann mit den Kindern trainiert. Max Meyer, ja, der sich dann einfach mal einen Tag die Zeit nimmt, mit den Kindern arbeitet und so weiter. Und es sind viele, viele, viele auch Weggefährten, die man halt von früher noch kennt oder so. Ne? Aber wie gesagt, ich möchte oder mochte auch schon sehr schnell eigentlich weg von diesem Weg. Wir buchen das Camp, weil der Bekannte da ist. Ja, ja, ne? Sondern wenn, dann ist es eine Überraschung. Ja. Weil ich finde auch nichts Schlimmeres als, das haben wir jetzt, wir haben im Sommer so ein Charity-Projekt gemacht, auch wieder. Da war halt das, also eine Mini-EM haben wir gespielt mit 120 Kindern. Und das Highlight war halt quasi, dass dann Kinder, 24 Kinder nach einem Modus ausgewählt werden, die dann gegen eine Promi-Elf spielen. So, und da hatte ich halt die Zusagen von 3, 4 Spielern, die dann halt aufgrund von Umständen halt nicht kommen können, konnten. Und ich möchte halt nicht, dass irgendein Kind sagt, der war doch jetzt als Trainer, warum ist er denn nicht da?
Ja,
lang,
ja, ja. Stimmt, ja.
So, und dann hast du halt diese Highlight-Sachen so, muss ich gestehen, jetzt ist mir im Sommer, im Juni, was sehr Dubioses passiert. Und zwar kriege ich, ich mache ja teilweise auch Individualtraining. Und letztes Jahr war halt das Highlight, dass zum Beispiel der James Tarkowski, den hatte ich 10 Tage im Training, ich weiß nicht, ob ihr das sagt. Kapitän vom FC Everton,
okay.
Ja, Innenverteidiger, Marktwert damals 28 Millionen. Und den habe ich dann 10 Tage trainiert, weil er aus einer Verletzung herauskam. Ich hatte dieses Jahr den Amos Pieper von Werder Bremen, ich hatte dieses Jahr den Tom Bischoff von Hoffenheim. Dann kriege ich aber auch einen Anruf. Ja, hallo Michael, mein Name ist Rocco Reitz, du wurdest mir empfohlen. Und ich sage, Rocco Reitz, das hört sich ein bisschen komisch an, so wer bist du? Und dann erzählt er, ich bin auf Mallorca und ich habe einen Anruf bekommen, ich muss am Freitag zu Julian Nagelsmann zur Nationalmannschaft. Ich sage, wer bist denn du jetzt? Was erzählst du mir? Ich mache halt meinen Laptop auf und dann Bildzeitung, große Schlagzeile, Rocco Reitz, Mönchengladbach nachnominiert. Und ich so, Rocco, du bist... Dann habe ich halt nochmal 2, 3 Tage mit dem Rocco gearbeitet. Und warum ich das erzähle, weil die dann natürlich auch mal eine Stunde für die Kinder da sein muss. Also das ist, wo ich sage, klar, wir machen was,
ja.
Aber ich möchte, dass du dir auch zumindest für die Kinder eine halbe Stunde Zeit
hast. Ja, genau.
Ja, und das sind dann die Highlights, mit denen wir zum Beispiel. Aber ja, ich habe vor Jahren, als ich noch in Santa Anita war, hatte ich auch ein riesengroßes Glück, dass Toni Groß zum Beispiel zu uns gekommen ist, ja, aber wir mussten halt wirklich alles zumachen und es ging auch nicht um die Eltern, sondern nur um die Kinder. Ja, es ging nur um die Kinder. Ja, und wir haben dann klar Fotos gemacht, die wir dann den Eltern zur Verfügung gestellt haben. Aber nochmal, ich möchte, dass die Kinder halt mit so einem Lachen rausgehen,
ja,
und
ja,
nicht die Eltern, die sagen, oh, können wir ein Foto machen, können wir ein Foto machen.
Ja,
weil die Eltern haben, nochmal, und
nochmal ein anderes Thema, auch Eltern. Ne?
Ja, das ist ein ganz anderes Thema. Ja. Aber auch wenn ich jetzt ein bisschen im Thema in den Themen schweife, aber ich habe vor Jahren habe ich auf Mallorca was gegründet, eine Fundation. Das heißt, das ist sowas wie eine Stiftung, aber kleiner, viel, viel kleiner. und habe darüber Kinder, die zum Beispiel ihre Eltern verloren haben, die gesundheitlich Probleme haben. Ich habe einen Jungen da und deswegen erzähle ich das jetzt, der halt wirklich gesundheitlich arge Probleme hat. Und habe dann, war ein riesengroßer Kölnchen. Und dieses Kind hat einen Moment gehabt, wo dann Dominik Marot, vielen Dank, ja, gesagt hat, klar komme ich. Ich bin auf der Insel, natürlich komme ich. Dann hast du einen Neunjährigen, dem, ich zeige dir nachher ein Bild, ja, damit du es einschätzen kannst, der wirklich gehandicapt ist, aber eine Leidenschaft für den Fußball hat. Ja, eine Leidenschaft hat. Und der dann, guck mal, wer da kommt. Ich sage, wer ist denn das? Du kennst Dominik Marot nicht. Das ist der Kapitän von Köln. War natürlich alles inszeniert, was er nicht weiß.
Ja.
Aber dieses Kind jetzt 5 Jahre später auf der Fanmeile in Köln Dominik Marot wieder trifft. Dominik erinnert sich an den Jungen. Die Mutter in Tränen ausbricht und sagt, Michael, du glaubst gar nicht, allein dass Dominik Marot sich an unser erinnert, was das in ihm auf seinem schweren Weg wegen der Gesundheit für positive Auswirkungen hat. Das ist unfassbar. Und ich möchte einfach nicht, dass Kinder enttäuscht sind, weil der dann nicht kommt, der aber zugesagt hatte. Vielen, ja, und das ist nicht böse gemeint, wobei ich das schon eigentlich anprangern möchte. Vielen Stars, egal in welcher Kategorie sie sind, es ist egal.
Ja,
ja. Aber was die vielleicht mit einem kleinen Post, nur klar machen werden, Foto und nicht die Nase suchen, was die bewirken können und in so einem kleinen Kind wirklich an Kraft freisetzen können. Und Ivan ist da, du hast ihn vorhin angesprochen, dass der selber einen gesundheitlichen brutalen Weg hat. Ja, ich kenne keinen Sportler, der mit Spenderniere in England gespielt hat, Premier League gespielt hat, französische Erste Liga, ja, gespielt hat. Bei Mainz nochmal, ja. Trotzdem, ja, mit einem Carbon-Gürtel spielen muss und der ein so großes Herz hat, weißt du?
Ja,
brauche gar nicht mal reden. Also das ist für mich, ist der unantastbarste, der seine ganzen eigenen Interessen immer zurückgestellt hat, um anderen was zu geben. Und wenn davon ein paar andere Leute ein bisschen Funken mehr hätten, können so viel bewirken.
Definitiv.
Das ist ein anderes
Thema jetzt. Ja, natürlich. Nee, alles gut, aber ja, trotzdem sage ich mal, trotz des traurigen Parts, aber auch eine schöne Geschichte, definitiv. Ja. Und davon brauchst du absolut auch, wie du gesagt hast, mehr noch. Ja, definitiv. Ja, ich würde sagen, also wir sind noch nicht fertig, aber das war schon mal sehr, sehr spannend und schon mal danke für deine Zeit. Wir schweifen jetzt so ein bisschen vom Fußball ab. Da kommt nochmal zur Geltung, aber es wird auch ein bisschen lustiger jetzt teilweise nochmal, ja. Also jetzt stelle ich da nochmal ein paar Fragen, zwar ist mit Fußball zu tun, aber auch nicht. Und dann gibt es am Schluss nochmal die Entweder-oder-Fragerunde.
Oh, okay.
Ja? Und dann würden wir so langsam dann auch, sag ich mal, dem Ende zugehen. Aber bis dato, ja, hat mega viel Spaß gemacht. Und
mir auch.
Ja, jetzt machen wir einfach nochmal weiter und dann schauen wir, was da noch für spannende Antworten kommen. Ja. Hier geht es zur fast schon Nachspielzeit, würde ich sagen. Ja. Jetzt nochmal Fragen, die jetzt auch teilweise mit Fußball zu tun haben, aber auch nicht. Die
sehr gerne.
Gucken, wie du darauf antwortest. Also würdest du heute nochmal etwas anders machen, wenn du nochmal zurücklegst?
Ich würde es früher machen, wenn ich jetzt
früher auslasse. Okay. Ja. Kann ich bestätigen, ja. Ich habe es auch erst mit nach 30 dann gewagt, ja, und jetzt quasi wieder unterbrochen, jetzt wieder Deutschland, aber ich kann es auf jeden Fall bestätigen. Nächste Frage, was hast du damals gelernt, was du heute noch anwendest?
Auf Fußball bezogen oder grundsätzlich?
Grundsätzlich, vielleicht auch aus dem Leben, in der Erfahrung. Genau.
Was ich, ja, kann ich ganz klar sagen, ich habe mich nie verbiegen lassen. Mein Papi hat immer zu mir gesagt, bleib du. Und behandle Menschen so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Das ist auch Thema Werte. Die Kinder müssen bei uns im Fusikamp zum Beispiel, wenn sie ein Schimpfwort sagen, 10 Liegestütze.
Finde ich gut.
Weil diese ganze Fäkalsprache einfach
vom Standard fast leider geworden. Ne? Ja, also das finde ich gut. Ja.
Werte.
Ja, schön, ja, Werte. Ja. Toll gesagt. Gibt es etwas, was du nicht so gut kannst und wo du dich verbessern möchtest?
Etwas, was ich nicht so gut kann, ist Nein sagen,
okay.
Dann würde ich mich gerne verbessern.
Ja. Das ist das Wichtigste, glaube ich.
Ja, reicht.
Genau, ja. Okay, Nein sagen, ja, fällt mir manchmal auch etwas schwer, ja.
Aber es ist allen recht zu machen.
Allen recht zu machen, was man nicht kann, aber ja.
Genau.
Ja, ja. So, jetzt noch eine andere Frage. Dein bekanntester Kontakt in deinem Handy? Wenn du das sagen darfst,
natürlich. Ja, würde ich. Ich würde das bekannteste von den, würde ich sagen, Ivan Klasnic, ne?
Okay, Ivan Klasnic. Grüße, geh raus.
Ivan Klasnic, genau.
Jawohl. Ja, dann kommen wir mal zum Essen. Was ist dein Lieblingsessen?
Pasta.
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 Okay, Pasta. Dein liebstes Urlaubsziel?
Das Wendland.
Das kenne ich jetzt gar nicht.
Wo? Da leben meine Eltern.
Okay.
In der Lüneburger Heide.
Okay, okay.
Weil ich da einfach, es ist ein kleines Dorf, Schweskau. Da bin ich groß geworden, ich bin jetzt mit meinem Sohn, als er da war, oder als wir zu meinen Eltern gefahren sind, in den Wald, er kann Kind sein, er kann rumlaufen, er kann Trecker fahren, er kann einfach Kind sein.
Okay, okay.
So, schön. Also wäre das für mich eigentlich das, da kann ich auch runterkommen.
Ja, ja, wichtig, ja. Ja, wichtig, dass man auch so einen Ort hat, ne?
Ja.
Rückzugsort. Schön, ja. Und dann, letzte Frage, bevor wir dann zur Nachspielzeit kommen, die Entweder-oder-Fragerunde, wie ich schon gesagt hatte. Ja, beziehungsweise ist es keine richtige Frage, aber willst du jemanden in der Heimat grüßen?
Mein Papa.
Dein Papa,
okay. Mein Papi. Papi, du hast zwar keine Ahnung von sozialen Medien, aber ich liebe dich.
Süß, ja. Grüße an den Vater auf jeden Fall, ja. Auch von meiner Seite. Sehr, sehr schön, ja.
85, ja.
Toll, 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 ja. Sehr schön. Ja, dann kommen wir, wie gesagt, zur Nachspielzeit, die Entweder-oder-Fragerunde. Wir hatten es ja eben auch schon mal erwähnt, Real Mallorca, aber du hast auch von La Masia gesprochen. Also würde ich fragen, Real Mallorca oder Barcelona?
Ja, Barcelona.
Barcelona, okay. Real Mallorca oder Real Madrid?
Real Mallorca.
Real Mallorca. Real Madrid oder Barcelona?
Barcelona.
Barcelona, okay. Dann HSV oder MSV?
HSV.
Dann habe ich ja ein bisschen recherchiert. Du kommst ja, glaube ich, gebürtig aus Wilsnaken.
Nein.
Aber du hast ja mal gewohnt.
Also man muss dazu eins sagen, dass die Mama meines Sohnes aus Wilsnaken
kommt. So, Mann.
Ich habe ja nie gelebt. Das war auch in den Medien verkehrt oder sowas.
Okay.
Ich komme aus Lüchow-Dannenberg, Wendland.
Okay.
Das war damals, als es die Zonengrenze gab. Der östlichste Zipfel, wo die Elbe quasi in die Deutsche Demokratische Republik gegangen ist.
Okay, okay.
Nein.
Okay, aber das ist nicht die Lüneburger Heide dann.
Doch.
Okay, okay. Also dann frage ich wahrscheinlich die Frage anders. Mallorca oder die Lüneburger Heide?
Mallorca,
okay. Und dann nochmal was ganz Klassisches, auch teilweise beliebt bei Fußballern. Currywurst oder Paella?
Oh, Currywurst.
Currywurst.
Bei ihr habe ich eine ganz schöne Erfahrung mitgemacht.
Okay.
Aber das ist schon ganz lange her.
Okay, okay. Ja, okay. Schade, ja. ja, dann nochmal. Geht es noch ein bisschen weiter, ein bisschen lustiger. Fussi Camp oder am Strand campen?
Fussi Camp.
Fussi Camp. Dann Goodbye Deutschland oder Goodbye Mallorca?
Goodbye Deutschland. Ganz klar.
Okay, wunderbar. Ja, das war schon alle Fragen, Michael.
Oh.
Ja, okay. Hast du gut gemeistert, sage ich jetzt mal. Ja. Danke auch für deine Zeit, wie gesagt. Danke für das tolle Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich sage mal so, für die Zuhörer noch, wer noch Kinder hat, die noch nicht beim Fussi-Camp teilgenommen haben oder im Herbst auf Mallorca sind, da gibt es bestimmt noch den einen oder anderen Platz, wo man sich anmelden kann.
Wenn ihr euren Urlaub einfach mal anders gestaltet.
Genau, und vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit für euch auch
haben
wollt. Ne? Ein bisschen Me-Time sozusagen.
Auch mal allein auf den Markt gehen zu wollen oder mal Wellness machen. Die Kinder zu uns und dann könnt ihr sie um eins wieder abholen.
Ja, die Reisetipps hast du dann bestimmt
auch verraten, oder? Na klar.
Ja, wunderbar.
Ich merkte.
Sehr, sehr schön. Ja, wie gesagt, vielen Dank. Hat mich gefreut und ja, ich sag mal, alles Gute weiterhin mit dem Fussi-Camp. Und
vielen Dank.
Jetzt fällt mir noch spontan was ein. Du hattest gesagt, das Fussi-Camp wird auch nächstes Jahr 15 Jahre alt, ne?
Wir gestalten gerade das Jubiläumstrikot, genau.
Oh, okay, auch spannend. Ja.
Ja, ja.
Und ist da auch noch was drüber hinaus geplant?
Ja, ja. Also grundsätzlich wie gesagt, die Frage ist, ob ein Event oder halt mehrere kleine Dinge.
Ja, ja.
Okay, ne? Okay. Aber ich glaube, halt mit mehreren kleinen Dingen kann man mehr Kinder erreichen.
Ja, definitiv. Ja. Und dann, okay, das heißt, es bleibt auf jeden Fall spannend.
Auf jeden Fall.
Also weiterhin schön das Fussi-Camp auch verfolgen, was da noch, sage ich mal, in der Zukunft kommen wird. Ich drücke die Daumen und ich sag mal, bis bald.
Passt auf euch auf, bleibt gesund.
Ja, danke, ciao.
Tschüss.
Das war der Podcast mit Michael Busse, Leiter des Fussi-Camps in Cala Major auf Mallorca. Ich freue mich über eure Kommentare und euren Support. Und ihr könnt jetzt schon gespannt sein auf die nächsten Folgen. Bis bald, euer Jagon.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.